Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Bei uns wird es heute wieder vielseitig, also wie ihr uns kennt. Wir hören uns erstmal durch den monumentalen Post-Rock der japanischen Band Mono und ihr neues Album Snowdrop. Danach wird es ein bisschen filigraner und elektroakustisch mit der polnischen Klangkünstlerin Martina Basta und ihrem Album Winged in Collapse. Philosophisch beschäftigen wir uns dann mit einem Gedanken, den wir, mit dem man öfter mal wach bleiben kann, nämlich das verpasste Leben oder auch viele verpasste Leben, die man in seinem Leben so ansammelt. Und zum Schluss verkosten wir für euch einen Kolbitzer Maibock. Bin ich sehr drauf gespannt. Wir haben zwar keinen Mai mehr, aber ich finde, das sollte definitiv noch verkostet werden. Das hört ihr, wenn ihr uns im Internet hört. Und jetzt hört ihr erstmal Thorsten.
Ja, das ist so. Vielen lieben Dank für dieses schöne Entree. Und wir kommen zu unserem ersten Album und unserer ersten Band. Und das Album heißt Snowdrop und die Band heißt Mono. Mono wurde 1999 in Tokio gegründet, mal was ganz anderes, und zählt zu den bedeutendsten Vertretern des Post-Rock. Haben wir auch schon besprochen hier. Also es gab schon die ein oder andere Sendung, wo wir das ein oder andere Album besprochen haben. Die Band besteht aus den Gitarristen Takahira Takagoto und Hideki Suematsu, genau, Bassistin Tamaki Kunishi und Schlagzeuger Dam Majuri Kipula. Letzter ist nicht aus Japan, wie man sich vorstellen kann. Mono wird deswegen so als besonders wahrgenommen, weil sie eine sehr große Nähe zur klassischen Musik haben. Statt eingängiger Melodien und Gesang entstehen ihre Stücke aus langsamen Entwicklungen. Sie beginnen also beinahe lautlos, entfalten sich Schicht für Schicht und enden meistens in einem gewaltigen, in so gewaltigen Klangwelten aus Gitarren, Schlagzeug und häufig auch Streichorchester. Die Band arbeitet also entsprechend regelmäßig mit Orchestern zusammen und versteht ihre Alben eher als zusammenhängende Klangreisen, denn als Sammlung einzelner Songs. Und das ist auch diesmal so. Snowdrop ist das 13. Studioalbum von der Band und erschien im Juni 2026, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr. Es ist eine der persönlichsten Werke der Band, das sagt man ja oft, aber in diesem Fall stimmt es tatsächlich, weil das Album kreist um Abschied, Erinnerung und Dankbarkeit, weil das entstand nämlich nach dem Tod des langjährigen Produzenten und engen Weggefährten Steve Albini. Der hat diese Band sehr geprägt und es entstand eine tiefe Freundschaft zwischen der Band und eben jenem. Und über viele Jahre hatte Albini den charakteristischen Klang von Mono eben geprägt und auch eben darüber hinaus die Menschen geprägt. Deswegen war für die Band sein Tod nicht nur ein beruflicher, sondern eben auch ein persönlicher Verlust. Produziert wurde das Album deshalb erstmals von Brad Wood. Leute, die aufgepasst haben in der letzten Sendung, erinnern sich. Moment mal, den haben wir doch schon mal gehört, den Namen richtig. Der hat auch Sun produziert. Also in diesem Jahr. Und das wurde im legendären Electrical Audio Studio, was Albini auch gegründet hatte, aufgenommen. Das Ganze hier, dieses Album, also immer noch in diesem Studio, aber neuer Produzent. Der Titel Snowdrop bedeutet Schneeglöckchen, eine Blume, die für Hoffnung und Neubeginn steht, genauso wie dieses Album eben, weil diese Blume eben mitten im Winter als eine der ersten blüht, hat man diesen Titel gewählt und übrigens tragen alle Titel Blumennamen auf diesem Album. Und nach Aussage der Band verweist jede dieser Blumen auf eine symbolische Bedeutung. Gemeinsam sollen sie eine Botschaft an Menschen sein, die einen geliebten Menschen verloren haben. Trauer verschwindet nicht, aber sie kann von Dankbarkeit begleitet werden. Und ich sage ja immer so schön, Menschen sind ja nicht gestorben, sie sind ja nur tot. Und also sie sind ja nicht tot, sondern nur gestorben, so rum. Weil solange man die Menschen noch im Gedächtnis hat und sich an sie erinnert und über sie spricht, sind sie nicht tot. Nicht wahr? Ja, nicht das erste Mal, dass wir diese Band besprechen und wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal. Aber schon ein sehr besonderes Album.
Auf jeden Fall. Ja, bei so einem Album nach einem Todesfall könnte man ja denken, dass das ganz schön traurig wird. Aber du hast es schon gesagt, ne? Da ist ganz viel Dankbarkeit, ganz viel Hoffnung drin. Und ich finde, das ist auch ein tolles Beispiel dafür, wie sehr sich Post-Rock für solche intensiven emotionalen Momente eignet. Mhm. weil hier wirklich, also ne, diese typischen großen Gitarrenflächen sind natürlich da, die erwartet man ja auch irgendwie im Post-Rock, aber die haben so eine Wärme und gleichzeitig natürlich so eine Intensität, wie es vielleicht auch wirklich nur ein Mono nach so vielen Jahren, also Jahrzehnten, muss man ja sagen, hinbekommt. Plus, Brad Wood hast du auch schon erwähnt, der das Ganze natürlich auch produziert auf eine Weise, finde ich, die sehr räumlich ist. Und das passt vielleicht dann auch wieder zu diesem ganzen Blumenthema. Irgendwie kommt man da so, kommt man da tief rein. Das ist gleichzeitig symbolisch, aber auch ganz, ganz direkt. In Englisch sagt man immer so schön, pulling at the heartstrings. Und das habe ich hier ganz oft gefühlt. Also diese verschiedenen Atmosphären und emotionalen Landschaften, die man einfach durchleben darf, auf die sie uns mitnehmen, das ist schon was Besonderes. Muss man sich darauf einlassen, aber auf jeden Fall, ja, ich sage, man muss sich darauf einlassen, aber eigentlich ist es auch ziemlich zugänglich dafür, dass es Post-Rock ist, finde ich. Durchaus, also wenn man jetzt interessiert ist und sich vielleicht mit Post-Rock nicht auskennt, nicht das schlechteste Album, mit dem man anfangen könnte. Definitiv gut zu verstehen. Und in dem Kontext macht es auch irgendwie Spaß zu sehen, fand ich, was kulturell, zumindest für Mono, hier mit den einzelnen Blumen irgendwie verknüpft ist. Ne? Das ist ja auch immer geprägt, je nachdem, in welcher Landschaft man da so aufgewachsen ist oder in welchem kulturellen Kontext. Ganz, ganz schöne Bilder und interessante, unterschiedliche Landschaften. Ich war total angetan. Also, und es ist ja auch nicht nur schön, sondern es ist einfach so tiefsinnig. Ja, kann ich anders sagen. Das hat wirklich Spaß gemacht zu hören.
Ja, dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Ja, wir haben es also mit cleanen und verzerrten Gitarren zu tun. Wir haben es mit einem Bass zu tun. Wir haben es mit Klavier zu tun. Mit Orchester und Chören haben wir es auch zu tun. Und wir haben es mit Crescendo zu tun, mit anfänglichem Gezupfe der Gitarren, die modulationsgeschwängert daherkommen. Sehr schön. Nur um dann natürlich in diesen Overdrive zu gleiten und das mit wunderschönen Melodien. Und das können sie halt wie kaum eine andere Band. Ne, das ist einfach so, diese Zutaten, also will sagen Overdrive, Modulationsgedöns, Klavier, Chor und Orchester, die passen halt auch zu dieser Band und deren Musik so sehr. Das ist schon phänomenal. Und wie immer im Post-Rock, man vermisst den Gesang einfach überhaupt nicht. Denn,
ja.
Richtig, ne? Ist so. Auch wie immer, hier werden mithilfe der Songs Bilder geschaffen. Hier werden Geschichten erzählt. Also alles, was man so als Post-Rock-Fan mag, hat man hier. Fast unhörbare, fragile Passagen, explosionsartige Klangwände, etwas, was sie auch können wie kaum eine andere Band. Diese Dynamik, die von beinahe völliger Stille bis hin zu überwältigender Lautstärke reicht. Dann diese wunderschönen melancholischen Melodien und eben die erzählerische und lautmalerische Dramaturgie, die Mono so innewohnt. Bei Mono beginnen emotionale musikalische Stimmungen da, wo Worte gar nicht mehr hinkommen, finde ich. Es ist ein Album, was immer wieder Momente großer Ruhe hat und es ist unfassbar tröstend. Man kann sich wie immer nicht satt hören an den wunderbaren Stimmungen, die hier erzeugt werden. Die Lautstärke dient hier eben nicht dem Effekt, sondern dem Ausdruck von Trauer, Erinnerung und schließlich dann eben auch Hoffnung. Es ist ein furchtbar gutes Mono-Album, finde ich. Und es ist ein ganz wundervolles Album insgesamt, ganz unabhängig von der Band. Und in dem Stück Bells of Ireland hört man tatsächlich nur Klavier und Orchester. Das ist auch mal was ganz Neues wieder. Ohne alles andere. Nix mit Gitarrenwänden am Ende oder so. Also ich bin schockverliebt in die Atmosphären, in die Melodien, in die Stimmungen. Und ja, auch wieder in die Produktion. Ein Hoch auf Brad Wood, der es versteht, diese Musik nicht einzuengen. Sie nicht mit Kompressor und was weiß ich was zuzumatschen. Und am Ende war ich halt in dieses Album komplett schockverliebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es mir sofort auf Vinyl geholt. Es ist ganz, ganz wunderbar. Und ich habe im Zusammenhang mit diesem Album Mono auch endgültig ins Buch der coolen Leute aufgenommen, also da, wo Leute wie The Cure schon drin sind und so, weil das ist nicht das erste Album, von dem ich komplett begeistert bin. Ja, Was machen wir nun mit diesem Album? Wir wollen es natürlich bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Ja, nun, das muss rennen, ne?
Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Dieses Album rennt und hat auch Potenzial, was die Alben des Jahres angeht, spielt das, glaube ich, ganz oben mit. Das heißt, wir haben gehört Snowdrop von der Band Mono und es gab ein Rent von Jenny und ein Rent von mir.
Sehr schön, sehr schön. Kommen wir damit, ja, wir machen eine kleine Reise von Japan nach Polen. Ich finde es gut, dass wir auch mal ein bisschen über den Teller angucken. Wir haben auch sehr oft US-amerikanische Künstler dabei. Wir kommen zu Martina Basta. Das ist eine, ja, wie schon gesagt, polnische Klangkünstlerin, Komponistin, Produzentin und Singer-Songwriterin. Und ihr neues Label nennt sie eine Sonic Alchemist, also eine Alchemistin des Klangs. Das, finde ich, sagt schon viel aus. Sie hat halt auch erst kürzlich das Label gewechselt und erscheint jetzt bei einem Dance- und Elektronik-Label, was ein bisschen interessant ist, weil sie eigentlich aus der Ambient- und Feldaufnahmeszene kommt. Das heißt, ja, man sollte eigentlich erwarten, dass es jetzt alles ein bisschen elektronischer und ein bisschen tanzbarer wird. Und was da nun kam, nämlich am 15. Mai, ist Winged in Collapse. Also Bastas drittes Album, frisch erschienen in diesem Jahr. Und schon der Titel, ja, ist, finde ich, ein bisschen schwierig verständlich. Winged in Collapse, habe ich mir lange irgendwie drüber Gedanken gemacht. Dieses Flügel haben im Zusammenbruch. Also das ist schon irgendwie so ein Bild der Gegensätze. Und ich finde auch, dieses Album setzt durchaus Gegensätze nebeneinander. Also sehr weiche Klänge neben sehr scharfe. Sie ist sehr verletzlich, aber sie hält auch irgendwie so die Faust in den Wind und leistet Widerstand. Also es wird gleichzeitig sehr poetisch, aber auch einfach sehr musikalisch, dass es so, mal wieder was Neues, ne?
Wir sind wieder in einem Topf voller Ambient gefallen.
Ja. Ne?
Sehr gut. Wir haben es mit Cello, Klavier, Synthes und Gitarre zu tun. Ich denke, dass es sich um etwas Modulares hier handelt, was die Synthes angeht. Also um eine zusammengeklöppelte Geschichte aus mehreren Modulen. Soll heißen, das ist nicht ein Synthesizer, wo alles schon fest verdrahtet ist. Das kennt ihr ja so, ne? Das ist so ein Ding mit so Tasten, so. Und da sind da mehrere Regler drauf und Schieberegler oder Drehregler, whatever. Sondern es handelt sich hier um so eine kleine, heute sind die nicht mehr so groß wie früher, so eine Wand eben. Und dann sieht man so Menschen mit Kabeln, die sie da so reinstopfen überall und rausziehen und woanders wieder reinstopfen. Und genau das wird es wahrscheinlich sein, eher sowas, schätze ich mal. Wir hören eine Menge Reverb, wir hören Spoken Word, wir hören Field Recordings, Samples und natürlich hübsch verfremdet werden. Und zwar mit Hilfe von Granular natürlich. Es wird resampled, es wird time gestretched und pitch geschiftet und Audio Warping und weiß ich was nicht alles. Alles, was das elektronische Herz begehrt und eine Menge mehr. Es ist sehr ambient-lesque, was wir hier hören. Und auch hier werden Stimmungen geschaffen, aber mit ganz anderen Mitteln. Weniger mit Melodien, sondern eher mit Geräuschen und den schon erwähnten Samples. Mit Sounds. Mir würde hier am ehesten vielleicht noch Julia Holter einfallen, die ja so einen ähnlichen künstlerischen Weg geht. Insgesamt bezeichnet man das wohl, habe ich gelernt, als so eine Art Art-Pop oder Art-Rock. Ich würde es eher als Ambient-Art-Avantgarde bezeichnen wollen. Das kommt dem Ganzen, glaube ich, ein bisschen näher. Auf diesem Album geht es halt darum, diese Stimmungen einzufangen und diese dann auch wiederzugeben. Zu transportieren halt. An die HörerInnen dieser Welt. Und dazu kommt wirklich diese tolle Stimme von Martina Basta, die ja ab und zu mal auch tatsächlich auch singt. Zumindest so in Passagen, in kleinen. Und das ganze Album, muss man sagen, ist im Grunde genommen mal wieder ein Album für diese Sendung. Es ist eigentlich für diese Sendung gemacht worden, weil das sind Alben, die fast ausschließlich hier besprochen werden. Das muss man ganz klar sagen. Wird Mono noch von anderen Leuten als von uns rezensiert? Dieses Album hier, glaube ich, da muss man schon lange suchen, bevor man da eine Rezension findet. Und dafür sind wir ja nun mal da. Und ich mag sowas ja, ne? Ich mag ja Alben, die so diese Stimmungen erzeugen, die, wo gar nicht so furchtbar viel immer gesungen wird, sondern wo das vielleicht nur so in Passagen vorkommt, so Phrasen vielleicht nochmal reingesungen oder gesprochen werden. Das gefällt mir alles sehr gut. Klassische Songs wird man auf diesem Album eher nicht finden, eher Klangcollagen, aber das macht das Album für mich wieder sehr spannend. Man muss sich natürlich darauf einlassen, mal wieder, wie so oft, aber wenn man das macht, ich finde, dann bekommt man hier wirklich eine dieser erzählenden Klanglandschaften dargeboten. Und man kann sich diesen Klanglandschaften dann hingeben und man kann das genießen. Ich finde das eine tolle Sache. Mir hat das sehr gefallen.
Super. Muss ich auch sagen. Und ich meine, wer Cembalo verbindet mit Autotune, der hat auf jeden Fall eine kreative Vision nicht da. Also da bin ich auch auf jeden Fall dabei. Sehr coole Idee. Buster sagt übrigens selbst über das Album, dass es aus so einer inneren Zerrissenheit heraus entstanden ist. Also ich glaube, ich finde irgendwie, das merkt man, dass sie da immer hin und her gerissen war zwischen diesem und jenem. Und deswegen haben wir da auch so viele Gegensätze. Ja. Super spannend gemacht. Also muss ich sagen. Und deswegen hört man auch so viele Instrumente, ne? Also klassische Instrumente, wie schon gesagt, irgendwie Cembalo. Du hast über die Synthes geredet. Finde ich absolut faszinierend. Auch wie man das so in seinem Kopf zusammen komponieren kann mit all diesen verschiedenen Elementen. Mhm. Bin ich immer sehr beeindruckt von. Wunderbar.
Spannend, dass du mittlerweile Synthes so gerne magst.
Ja, ne? Ja. Nun, es hat ein paar Jahre gedauert. Ich musste erst die 80er kennenlernen. Ich musste elektronische Musik kennenlernen. Mhm. Ich musste einen Respekt überhaupt für Synthes aufbauen durch all diese Evolutionsstufen. Und ja, jetzt plötzlich fällt mir ständig irgendein Ambient in den Schoß, wo die Synthes also auch eindeutig das spannendste Instrument sind. Das ist schon cool. Machen viele Leute coole Sachen.
Ja, absolut. Voll.
Sehr cool. Ist natürlich auch, ne, wenn man nicht nur Musik komponiert, sondern gleichzeitig auch noch wirklich Töne erfinden kann, ist ja irgendwie auch nochmal echt ein ganz anderer Schaffensprozess.
Ja, total.
Beeindruckend. Und es ist ja auch in diesem Jahr erschienen. Das heißt, wir bewerten es auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Ja, dieses Album bekommt von mir ein wahnsinnig schnelles Läuft. Es hat ein Problem, dieses Album, nämlich das, dass ich vorher Mono gehört habe. Deswegen, das kriegt ein sehr schnelles Läuft.
Ja, ja, bin ich dabei. Mir hat es sehr gut gefallen, aber es bekommt ein schnelles Läuft, denn dafür haben wir dieses Jahr auch schon zu viele Anwärter auf das Album des Jahres. Aber auf jeden Fall eine Künstlerin, die wir im Blick behalten sollten, denn wie du schon gesagt hast, das passt einfach absolut perfekt in diese Sendung. Das gehört hier hin. Und mit diesen Worten gehen wir über, jetzt wollte ich eine schlaue Überleitung machen, habe ich nicht gefunden, in das verpasste Leben, in unser philosophisches Thema. Verpasste Leben finde ich unheimlich spannend. Ich habe sogar mein ganzes Buch über verpasste Leben gelesen übrigens. Ich habe es nur nie wieder gefunden, aber gut, es steht irgendwo friedlich in einem Bücherregal irgendwo in diesem Haus. Weil erstmal klingt das ja so traurig, ne? Man hat irgendwie ein Leben verpasst oder mehrere Leben verpasst, aber das ist einfach so ein spannender Indikator für Dinge, für die man ja vielleicht noch Zeit hat. Oder Dinge für Bedürfnisse, die man irgendwie hat oder hatte in einer bestimmten Lebensphase. Welches Leben denkt man denn, dass man verpasst hätte und warum? Und was ist dafür verantwortlich? Ich finde das psychologisch auch irgendwie interessant, sich damit zu beschäftigen. Aber wir sind natürlich nicht die Einzigen. Da haben sich auch eine Menge Philosophen mit beschäftigt. Und ich bin dann wieder bei so ein paar alten Bekannten gelandet. Unter anderem Kierkegaard. Der in Die Krankheit zum Tode von der Verzweiflung schreibt, die entsteht, wenn der Mensch seine Möglichkeiten nicht ergreift. Oder sie halt ergreift und dann bereut. Also in beiden Fällen irgendwie ein verpasstes Leben. Nämlich das, in dem es irgendwie gut geht, was man eigentlich möchte. Und dann hat man so eine nagende Angst vor dem Ungelebten, davor irgendwas zu verpassen. Und wir sind eben nicht nur, sagt dann Kierkegaard, was wir tun, wir sind eben auch das, was wir lassen. Das fand ich schon mal einen spannenden Gedanken.
Ja, ist es auch. Die Frage ist ja, haben wir überhaupt was verpasst?
Ja, das ist eine gute Frage.
Ja, genau, also,
das ist ja immer nur gedacht, ja.
Ja, genau. Also ne, dieses, was wäre, wenn ne, ich einen anderen Beruf gewählt hätte, eine Beziehung nicht beendet hätte, den Mut zum Umzug gehabt hätte, was weiß ich, die Reise angetreten hätte, was weiß ich was nicht alles. Und diese Idee, das Verpasste lebt ja von Möglichkeiten, die nie Wirklichkeit wurden, nicht? So, die wir uns überlegen, die nie Wirklichkeit wurden, ob sie wirklich nie Wirklichkeit, also ob sie überhaupt Wirklichkeit geworden wären, wissen wir ja nicht. Also es ist ja die Biografie, die wir nie geführt haben und deswegen erscheint die uns oft perfekter als die, die wir tatsächlich leben. Ist ja klar, weil die erträumen wir uns ja. Nicht wahr? Und dahinter steckt wieder so ein Paradoxon, denn das verpasste Leben existiert ja überhaupt gar nicht. Und doch kann es unser gegenwärtiges Leben überschatten, desavouieren, wenn man so will. Ja? Also Marcel Proust hat mal so ein bisschen, so ähnlich jedenfalls, geschrieben, dass das die wirklichen Paradiese sind, die wir verloren haben. Und vielleicht gilt Ähnliches für das Leben, was wir nie gelebt haben. Gerade weil dieses Leben, was wir nie gelebt haben, ja nie der Realität ausgesetzt war. Deswegen bleiben sie ja auch frei von Enttäuschungen, nicht? Das ist ja klar. Das muss man sich immer so vor Augen halten. Camus ist da natürlich wieder genau der richtige Ansprechpartner, weil der natürlich wieder sagt, Leute. Das größte Risiko besteht nicht darin, dass wir Möglichkeiten verpassen, sondern dass wir aufhören, das zu bejahen, was ist. Womit er natürlich wieder sehr im Hier und Jetzt ist und uns erzählt, hört doch auf mit euren Wolkenkuckucksheim. So. Also für ihn war das Leben immer endlich und voller Zufälle. Und niemand kann alle Wege gehen. Ne? Freiheit bedeutet ja nicht, alles auszuprobieren, sondern den gewählten Weg bewusst anzunehmen. Also die Entscheidung bewusst treffen zu können und frei treffen zu können. Das heißt ja nicht, dass wir alles machen können.
Richtig. Super spannend. Da hätte er sich, glaube ich, die Hand gegeben mit Sartre, der da noch ein bisschen härter reingegangen ist und gesagt hat, dass wir sind halt verdammt dazu, irgendwie ständig zu entscheiden. Und immer wenn man sich entscheidet, muss man halt allen anderen Möglichkeiten irgendwie absagen. Aber diese Reue, die dadurch entsteht, sei eigentlich eine Lüge, die wir uns nur erzählen, weil auch die falsche Entscheidung ist halt unsere. Die hat uns geformt, die formt unser weiteres Leben. Und es ist die einzige, die wir hätten treffen können, weil ne, die haben wir ja getroffen.
Ja, das hat er von Kierkegaard abgeschrieben.
Wahrscheinlich.
Ja. Aber okay. Weil das hat Kierkegaard lange vor ihm gesagt. Tatsächlich. Ja. Ja, also das verpasste Leben ist für Camus ja eine Versuchung des Denkens. Man tauscht die Wirklichkeit gegen irgendeine Fantasie ein, die niemals scheitern kann. Ne? Das eigentliche Leben findet aber nur dort statt, wo wir tatsächlich handeln. Da wäre natürlich wieder Hannah Arendt begeistert. Ja, genau, würde sie sagen. Ne? Also, man könnte sagen, nicht das ungelebte Leben macht uns unglücklich, sondern ein Vergleich mit einem Leben, was es nie gegeben hat, das macht uns unglücklich. Das sollen wir eigentlich von vornherein lassen. So, und wenn wir schon bei Hannah Arendt sind, also ich verstehe ja den Menschen als Wesen des Anfangs, ne, Natalität und so, wir könnten jederzeit was Neues anfangen und mit jeder Entscheidung beginnt für Hannah Arendt ja immer was Neues. Ne? Und jeder Anfang bedeutet aber eben auch Verzicht, weil wer ein Ja zu einem Weg sagt, sagt zwangsläufig auch Nein zu einem anderen oder unzähligen anderen. Ne? Auch sie natürlich von Kierkegaard geprägt, sie hat ja schon als 14-jährige Kierkegaard gelesen. Das ist aber für Hannah Arendt kein Mangel, sondern eine Bedingung von Freiheit. Ein Leben, in dem alle Möglichkeiten offen bleiben, wäre eines, in dem nie etwas beginnt. Stimmt ja auch. Weil sonst kann es ja nicht offen bleiben. Wenn es immer offen bleibt, dann hast du dich ja nicht entschieden. Wenn du dich entschieden hast, ist nicht mehr alles offen. Dann ist, ne, das ist halt so, da hat sie recht. Ein ungelebtes Leben ist also der Preis dafür, dass überhaupt etwas Wirkliches entstehen konnte. Also, dass überhaupt irgendetwas entstehen kann, das ist halt, den Preis müssen wir zahlen, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, dass dieser andere Weg eben weg ist in dem Moment. So. Und das ist auch völlig okay. So.
Ich bin ganz fasziniert, dass heute unsere Philosophen irgendwie doch sehr bei einem ähnlichen Punkt rauskommen, zumindest, ja, auch wenn sie von unterschiedlichen Richtungen kommen. Ich habe nämlich zum kleinen Kontrast nochmal ein bisschen was angelesen zum Buddhismus, weil da das Konzept des verpassten Lebens halt also als konkret als Missverständnis gilt auch. Ne? Mhm. Also ganz ähnlich, wie wir es schon gehört haben. Mhm. Der Hintergrund ist natürlich ein anderer, aber am Ende kommt raus, das Leben ist halt nicht verpasst, sondern es ist einfach. Der Moment ist der Moment, die Entscheidung, die wir getroffen haben, ist die Entscheidung, die wir getroffen haben. Und das ist halt auch total erlösend. Und ich finde, das ist ja schon fast wie der Camus. Also, das ist, so ist es.
Ja, ist doch wunderbar. Insofern sind sich fast alle einig. Insofern ist doch auch mal ganz schön. Das ist auch nicht so schlecht, ne? Kierkegaard sieht den Menschen sowieso immer als Wesen, was zwischen Möglichkeiten steht. Das ist ja einer seiner großen, ne? Sein Credo ist ja immer schon gewesen, der Mensch ist nicht, er wird, und zwar aus seinen Entscheidungen. Nicht, wir werden deswegen, was wir sind, weil wir uns entschieden haben für irgendwas. So. Ne? Und wer sich entscheidet, der verliert auch immer was. Deshalb begleitet Freiheit auch so immer so eine eigentümliche Angst. Nämlich vor Verlust. Dass wir das andere nicht mehr haben können. Oder vielleicht nicht mehr haben können werden, wenn wir uns so oder so entscheiden. Doch eben gerade diese Endgültigkeit macht das Leben eben ernst. Ein Mensch, der nie entscheidet, verpasst womöglich das meiste, weil er nicht falsch wählt, sondern weil er gar nicht wählt. Da sind wir wieder bei Hannah Arendt, die halt sagt, ja, aber dann, wenn wir alle Möglichkeiten offen halten, dann entscheiden wir gar nichts, dann handeln wir nicht. Dann entsteht auch nichts. Ne? Das ist schon richtig.
Was ich mich dann noch frage, ist, ob sich daran oder an diesem Kontext etwas verändert. Weil, also einerseits leben wir zumindest statistisch gesehen länger als jede Generation vor uns oder mehr von uns leben länger. Mhm. Im Bereich Social Media kennt man die Fear of Missing Out, ne? Dieses Gefühl, dass man ja irgendwie irgendwas verpassen könnte, was irgendjemand postet, hat sich irgendwann mal vor 15 Jahren etabliert. Und wir sehen jeden Tag so viele Dinge, die wir früher niemals gesehen hätten. Also, ne, jemand anders hat ein schickes Haus gekauft, jemand anders hat die schicke Karriere gemacht, jemand hat, keine Ahnung, eine tolle Uhr oder einen hübschen Urlaubsort. Und man kriegt das, egal ob in Social Media oder auch einfach nur so in irgendwelchen Medien oder auch einfach nur durch andere Menschen, die diese Medien konsumieren, halt den ganzen Tag irgendwie vorgespielt. Viel mehr, als das vielleicht vor, weiß ich nicht, 50, 70 Jahren der Fall war. Gleichzeitig haben wir heutzutage so viele Optionen, ne? Wo früher der Lebensweg hauptsächlich vorgegeben war, zumindest für die meisten Leute. Man hat irgendwie den Beruf des Vaters ergriffen oder, keine Ahnung, ab einem bestimmten Alter wurde man halt irgendwie verheiratet oder hat geheiratet, ist irgendwie grob in seiner Region geblieben, je nachdem, in welchem Milieu man so unterwegs war. Und auch wenn es total schön ist, dass das nicht mehr so festgelegt ist, ist es natürlich auch ein bisschen desorientierend, wenn man plötzlich theoretisch alles machen könnte oder das zumindest erzählt bekommt, aber faktisch das ja natürlich nicht kann. Und je älter man wird und je mehr Entscheidungen man trifft, das auch immer weniger kann. Umso mehr Wege sind ja weg. Und dann haben wir auch wieder so eine sehr moderne Fassung von dem verpassten Leben, der oder zumindest diese Perspektive, als gäbe es verpasste Leben, weil wir viel mehr Leben, also wir haben viel mehr das Gefühl, viel mehr Leben zu verpassen. So. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Unschönheit des modernen westlichen Lebens.
Kann schon sein. Bergson würde sagen, dass unser Leben aber gar kein Netz voller fertiger Möglichkeiten ist, sondern aus denen wir einfach nur auswählen müssen, sondern für ihn entsteht Zukunft erst im Vollzug des Lebens. Kreativität bedeutet, dass das Neue vorher gar nicht vollständig vorhanden war. Also in other words, die Frage ist, was ist nicht, was wäre gewesen, weil die bleibt letztlich unbeantwortbar. Und zwar nicht nur, weil wir anders gehandelt hätten, sondern die Welt wäre auch eine andere gewesen. Logischerweise.
Das ist ein schöner Gedanke, ja.
Nicht? Und deswegen ist das verpasste Leben auch keine versteckte Parallelbiografie, sondern schlicht und ergreifende gedankliche Konstruktion und sonst gar nichts, sagt Bergson. Recht hat der Mann.
Ja.
Das ist nämlich auch, was viele vergessen. Das ist wieder dieses mit Baby-Hitler und so, ne? Du veränderst damit halt nicht nur das Leben eines Menschen, sondern von ganz vielen anderen auch. Und das heißt nicht, dass etwas besser wird. Das ist eben das, was ich immer wieder sage. Wir wissen einfach nicht, was morgen ist. Und das ist auch gut so. Und wir wissen auch nicht, was gewesen wäre, wenn. Das können wir gar nicht wissen. Denn die verpasste Chance kann ja auch gut sein, dass wir das verpasst haben. Wir wissen nicht, ob das andere Leben besser oder schlechter wäre. Das können wir auch gar nicht wissen. Das ist halt so eine gedankliche Konstruktion, die nichts mit einer berechenbaren Geschichte zu tun hat. Du kannst ja nicht berechnen, was gewesen wäre, weil du es nie wissen wärst. Du kannst gar nicht wissen, ob das andere besser wäre. Kann man einfach nicht. Man kann nur sagen, ich habe mich jetzt halt so entschieden und ob das andere besser oder schlechter wäre, werde ich nie erfahren. Es kann ja auch schlechter, es kann ja eine total schlechte Entscheidung gewesen sein, die du nicht getroffen hast. Zum Glück. Kann ja auch sein.
Das stimmt, wo du gerade sagst, schlechte Entscheidung. Da werde ich ja dann für die rein praktische Ausführung von Entscheidungen wieder bei den Stoikern, dass es halt nicht, also dass das Ergebnis nicht entscheidet, ob die Entscheidung gut oder schlecht war, sondern ob du dich gut entschieden hast, entscheidet sich halt dadurch, ob du quasi auf das Richtige gezielt hast, aus den richtigen Gründen. Keine Ahnung, mit genug Informationen, was auch immer, je nachdem, um welche Entscheidung es geht. Du weißt nicht, was dabei rauskommt, weder das eine noch das andere, aber ob du dich wohlfühlst damit bewusst und ob du auch autonom genug entscheiden konntest, das ist doch das Eigentliche. Also hast du dich nach bestem Wissen und Gewissen für was entschieden, dann sei zufrieden, egal was rauskommt. Und ja, wenn nicht, dann vielleicht nächstes Mal Hausaufgaben machen, keine Ahnung.
Ja, mag alles sein, aber auch die Fehler gehören ja zu meinem Leben. Auch die vermeintlich falschen Entscheidungen und all diese ganzen Sachen, die ich vielleicht falsch entschieden habe, wovon ich gar nicht weiß, vielleicht wäre das andere noch schlimmer gewesen, machen mich ja zu dem, was ich bin.
Absolut, genau, ja? Aber das ist ja genau die Sache, ne? Auch wenn, oder gerade auch, wenn was Schlechtes dabei rauskommt, solange du die Entscheidung aber nach bestem Wissen getroffen hast, wunderbar, nimm den Fehler, lern daraus und nimm das als Information für die nächste Entscheidung.
Genau.
Wunderbar, also das ist total wichtig. Ja.
Absolut wichtig. Also auch falsche Entscheidungen sind wichtig für das spätere Leben, nicht wahr? Ja. Marquardt übrigens erinnert uns ja immer wieder daran, dass Menschen endliche Wesen sind. Ne? Also wir können gar nicht alle Möglichkeiten verwirklichen. Das ist ihm ja immer ganz wichtig, weil das Leben besteht gerade darin, dass wir auswählen müssen, aber er hätte halt wahrscheinlich gesagt, wer alles erleben möchte, erlebt am Ende vielleicht gar nichts richtig. Und das stimmt auch. Da hat er auch recht. Also das geht nicht um Vollständigkeit, sondern um die Versöhnung mit der eigenen Endlichkeit. Nicht? Ich glaube tatsächlich, jedes gelebte Leben hinterlässt ja so einen Schatten aus ungelebten Möglichkeiten. Das ist ja völlig klar. So. Also die Frage ist ja nicht, ob wir was verpassen. Das tun wir ja zwangsläufig. Die Frage ist nur, ob dies Verpasste vielleicht noch schlechter wäre als das, was wir erlebt haben oder besser wäre oder weiß ich nicht, genauso gut, keine Ahnung. Ich glaube, die eigentliche Frage lautet, können wir das Leben, das wir gewählt haben, so annehmen, dass wir nicht länger dem nachtrauern, was nur in unserer Vorstellung vollkommen geblieben ist. Und da bin ich wieder beim Hier und Jetzt. Ich glaube, dass Menschen, die einem Leben nachtrauern oder Entscheidungen nachtrauern, die leben in der Vergangenheit. Die leben in so einer parallelen Paradieswelt, die sie gerne gehabt hätten, die es vielleicht nie gegeben hätte, die vielleicht auch nicht besser gewesen wäre. Das wissen sie ja gar nicht. Statt im Hier und Jetzt zu leben, wo sie handeln können, ziehen sie sich sozusagen auf die Retrospektive zurück. Also ich glaube, gelungenes Leben besteht nicht darin, nichts verpasst zu haben, sondern es besteht darin, irgendwann aufzuhören, das eigene Leben mit all den Leben zu vergleichen, die nie stattgefunden haben. Denn jedes Jahr trägt unzählige Neins in sich, das ist ja völlig klar. Und gerade deswegen wird aus Möglichkeiten eben die Geschichte, die wir ja nun mal erlebt haben und die wir schreiben für unser klein bisschen unbedeutendes Leben. Und ich glaube, es ist, wir tun alle gut daran, im Hier und Jetzt zu leben und nicht irgendwelchen Sachen nachzutrauern, die es nie gegeben hat und von denen wir nicht wissen, ob sie besser wären oder nicht.
Ja, das ist doch sehr weise.
Nicht wahr? Und in diesem Sinne, nachdem wir so viel Weisheiten von uns gegeben haben, würde ich sagen, fragen, Bier?
Bier.
Bier. Wir sind, ja, wo sind wir eigentlich? Wir sind bei der Kolbitzer Heidebrauerei. Das ist eine Brauerei in Kolbitz in Sachsen-Anhalt, die seit 1872 besteht. Die ist bekannt für kleine Produktionschargen, ausgewählte Rohstoffe und lange Lager- und Reifezeiten. Besonders stolz ist die Brauerei wohl auf ihr Heidewasser. Das ist Brauwasser, das stammt aus den größten und hochwertigsten Grundwasservorkommen Sachsen-Anhalts. Bin ich sehr gespannt. Und dieses Wasser lässt nun die Aromen aus Malz und Hopfen besonders gut zur Geltung kommen. Wohl, sagt man, und verleiht den Bieren diesen, ja, wohl charakteristischen Geschmack. Da bin ich mal sehr gespannt. Es handelt sich ja um ein Bockbier, logischerweise. Wir haben es mit 16,8 Grad Plato zu tun, mit 7,1 Alkoholvolumenprozenten. Bei der Hopfenbittere schweigt sich der Künstler oder die Firma aus. Wissen wir nicht. Wir haben es mit Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt zu tun. So, jetzt öffnen wir den ganzen Kram mal hier. So. Ja, sehr klassisches Emblem, ne?
Ja, genau. Schön grün oder ja. Schreiend grün, ja. Muss man sagen.
Sehr klassisch auf jeden Fall. Bisschen oldschool, finde ich ganz nett.
Ja. Ja, hat sowas von gemütliche Kneipe irgendwie.
Absolut.
Dann.
Ja, voll. Voll. So, das Bier ist relativ dunkel.
Ja, ich würde sagen dunkles goldenes Bernstein.
Ja, genau. Das finde ich auch. Also güldenfarbener Bernstein. Der Schaum ist erstaunlich stabil.
Mhm. Ja, so richtig cremig. Das ist
ja, tatsächlich. Sogar relativ feinporig. Spannend. Ja, dann wollen wir das Ganze mal verrichten, ne?
Hm.
Oh, da ist eine Süße drin, die ich sehr spannend finde.
Stimmt. Da ist aber auch eine Menge Geröstetes drin. Also ganz
ja,
viel Brot.
Stimmt.
Und ich finde, das hat auch sowas. Ja, jetzt kommt das Stadtkind in mir raus. Ich möchte sagen Stroh, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Geruch ist. Irgendwas Getrocknetes, Grasiges.
Ja.
Ich sage jetzt einfach mal Stroh. So Stroh im Sommer. Naja. Hm. Aber ja, du hast recht, die Süße auch, ne? So, so
ja,
Karamell, Honigartige,
ne? Ja. Ja,
Süße.
Ja, so Waldhonig, ne?
Ja.
Mich deucht, dieses Bier hat auch ein bisschen mehr Körper. Das werden wir jetzt mal rausfinden, weil ich glaube, wir müssen das mal probieren.
Ja.
Nicht wahr? Ja, dann Prost!
Prost.
Oh, das ist ja weich.
Super weich.
Wow. Ja. Das ist ja richtig weich.
Auch spannend. Also das von vorhin aus der Nase, die Karamell und das Geröstete ist auf jeden Fall wieder da.
Ja.
Aber ich schwöre, da ist noch sowas, ich möchte eigentlich sagen, Macadamia, ehrlich gesagt, das hat sowas butterig-süßes, also.
Ich weiß genau, was du meinst. Ja.
Super lecker.
Mhm. Es ist wirklich. Mhm. Es hat wieder diese Stork-Riesen drin durch diese Hopfen-Geschichte. Lustig.
Aber wie kriegen die das hin, ist die Frage. Wow, nicht schlecht. Und ja, auch wieder dieses leicht Grasige, aber das passt so schön zusammen.
Ja, stimmt.
Also ich bin, ja.
Stimmt, schon.
Aber also das hat auf jeden Fall einiges zu sagen. Ich mag es ja durchaus, wenn es sehr malzig wird, aber das hier ist einfach, hat sich gedacht, nö, ich habe hier ein bisschen mehr zu bieten.
Ja, unbedingt. Das ist ein richtig leckeres Bockbier.
Ja.
Aus Sachsen-Anhalt.
Das ist Karamell, zieht sich auch noch so schön weiter, also es hält sehr lange. Lecker.
Das ist gut. Das hat gar nicht so helle Früchte, ne? Es hat Früchte, also auf der Zunge so ein bisschen, auf der Zungenspitze sind so ein paar Früchte, das ist aber eher so, ja, so ein Anklang von Mandarine, aber so richtig fruchtig ist es gar nicht, ne?
Nee, finde ich auch nicht.
Nee.
Also bei mir bewegt sich das weiterhin so zwischen ne, dem Waldhonig und
ja,
diesem
genau.
Trockenen Gras und ja.
Das finde ich nämlich auch. Tja.
So schön cremig, also das ist echt.
Ja, wirklich. Außergewöhnlich, ne?
Mhm.
Tja, was machen wir damit?
Tja, also ich fürchte, da muss ich wohl eine 6 begeben. Das ist schon. Ja.
Das
kann was. Oh.
Ja. Damit bin ich vollkommen einverstanden. Dann haben wir probiert den Kolbitzer Maibock von der Heide Brauerei. Und es gab 6 Punkte von Jenny und 6 Punkte von mir. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es auch nächstes Mal wieder 2 Alben, ein philosophisches Thema und ein Bier.
So ist das. Wird natürlich wie immer bei uns hochspannend. Wir hören nämlich Mary in the Junkyard mit Role Model Hermit. Also ich bin kurz davor, dem schon mal ungehört den Titel des Jahres zu verleihen. Role Model Hermit. Hervorragend. Da wird es also ein bisschen postpunkig, indie-rockig. Und dann hören wir noch Illuvium mit Virga 3. Also das dritte Kapitel einer Reihe, von der wir die anderen zwei Teile zwar noch nicht gehört haben, aber gut, kann man ja auch mal einsteigen. Außerdem sprechen wir dann über die zweite Hälfte des Lebens. Ich bin sicher, da wird es auch wieder sehr weise zugehen. Und wir verkosten für alle, die uns im Internet hören, einen weiteren Maibock, nämlich den vom Hofbräuhaus.
Ja, da sind wir wieder in Bayern.
Richtig.
Sozusagen. Genau so machen wir das. Ihr hingegen, während wir das alles vorbereiten, ihr teilt uns, wo ihr nur könnt, egal wo. Also bei Blue Sky und bei Mastodon, da kriegen wir es mit. Gerne aber auch bei Instagram, wenn ihr das mögt, ne? Könnt ihr natürlich machen. Oder wo auch immer, dann kriegen wir es halt nicht mit. Freuen uns aber trotzdem. Das ist ja klar. Und in diesem Sinne, wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.